Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Ihr Gastgeber, Dr. Johannes Seidel, Gynäkologe, Hormonspezialist und Mitgründer von Women and Health, spricht hier mit Fachkolleginnen und Fachkollegen über Themen, die Frauen wirklich betreffen. Von Hormonen, Perimenopause und Menopause, bis hin zur Schwangerschaft, Kinderwunsch, Verhütung und gynäkologischer Vorsorge. Heute geht es um die Perimenopause. Und dazu begrüßt er Dr. Agnes Sieger-Lansky, erste Oberärztin bei Women and Health und erfahrene Gynäkologin. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich stelle gleich einmal unseren Experten und unsere Expertin vor. Auf der einen Seite Doktorin Agnes Sieger-Lansky. Sie ist Gynäkologin und ehemalige Oberärztin des Klinikums Floridsdorf. Jetzt ist sie Oberärztin der Privatklinik Women and Health. Und Dr. Johannes Seidel, Gynäkologe, Hormonspezialist und Gründer von Women and Health. Heute haben wir uns gleich ein großes Thema vorgenommen, die Perimenopause. Aber eines gleich einmal vorweg, wie definiert man eigentlich die Menopause?
Die Menopause ist definiert als der Zeitraum, wo eine Frau ein Jahr nicht mehr geblutet hat. Das heißt, die Menopause diagnostizieren kann man immer erst im Nachhinein, weil im Vorhinein wissen wir das einfach nicht, ja, wie sich ein Blutungsverhalten bei einer perimenopausalen Frau entwickeln wird. Manchmal werden die Blutungen dann unregelmäßiger, dann setzen sie überhaupt für Monate vielleicht aus, kommen vielleicht aber auch zwischendurch wieder mal zurück. Und wenn eine Frau dann ein Jahr nicht mehr geblutet hat, kann man sagen, jetzt ist die Menopause quasi eingetreten.
Also was passiert denn eigentlich im Körper hormonell gesehen?
Also prinzipiell ist es so, dass eine Frau wird geboren, jede Frau wird geboren oder mit einem gewissen Eizellpool. Die Eizelle ist ja eine der wenigen Zellen, die sich nicht erneuert, die einfach mitaltert mit der Frau. Und es ist von der Pubertät eine gewisse Anzahl von Eizellen da. Man sagt so ungefähr 150.000, 200.000 Eizellen. Und jeden Zyklus gehen hunderte Eizellen zugrunde. Eine wird rekrutiert zum Eisprung, die anderen gehen alle zugrunde. Und irgendwann ist diese Eizellreserve einfach aufgebraucht und zuerst eingeschränkt und dann aufgebraucht. Und dann beginnt der Zyklus zu wackeln, ja, weil die ganze Steuerung nicht mehr so funktioniert. Eizellen altern, die Eizellqualität wird schlechter, das heißt, die Reifung der Eizelle zum Eisprung funktioniert nicht mehr so gut. Das meldet die Eizelle zurück an die Hirnanhangsdrüse, die das Ganze steuert, die kennt sich auch nicht mehr aus. Dann wachsen dann oft 2, 3 Eibläschen gleichzeitig ran und das ganze System kommt irgendwie aus dem Ruder und zeigt sich halt auf zunehmende Hormonschwankungen aus und irgendwann versiegt die Eizellreserve komplett. Es sind dann nur mehr ganz wenige Eizellen da, die aber nicht mehr dazu fähig sind, ein Zyklusgeschehen durchzuführen und einen Eisprung durchzuführen und dann kommt man quasi die Hormonproduktion, die großteils im Eierstock funktioniert, in dem heranreifenden Eibläschen, Follikeln, versiegt halt. Und dann kommt es halt zu Mangelbeschwerden, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Ich würde aber gerne gleich noch einmal einhaken. Welche Symptome kann man denn bei sich selber feststellen?
Also die Symptome sind sehr, sehr vielschichtig. Also es gibt eine Latte von Symptomen, wobei man auch unterscheiden muss so zwischen den klassischen. Die klassischen Symptome sind eigentlich so Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen. Ein Großteil dieser klassischen Symptome tritt erst ja nach der oder in der Menopause auf, nach dem Versiegen der Regelblutung, wenn der Östrogenspiegel ganz unten ist. In der Perimenopause oder in der frühen Perimenopause sind es oft noch diskretere Beschwerden. Das fängt an einmal mit Zyklusunregelmäßigkeiten, mit vermehrten Blutungsstörungen, starker, leichter Regelblutung, Zwischenblutungen, ausbleibende Regelblutung, zu häufige Regelblutungen und dann halt auch darauf folgend durch Hormonschwankungen ausgelöste Beschwerden wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, wechselnde Kopfschmerzen, Brain Fog, also dass man Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen. Manchmal kriegen Frauen eine dünne Haut, aggressives Verhalten, fühlen sich einfach unwohl, ja, sie werden weinerlich, Libidoverlust, also gibt es eine Gelenkschmerzen, es gibt also eine Latte von Symptomen, ja, die auch nicht immer gleich einem Perimenopause zugeordnet werden. Ja, also wenn gerade bei den Diskreten, da weiß eine Frau oft gar nicht, bin jetzt in der Perimenopause oder nicht. Oder es wird oft auch gar nicht daran gedacht, auch von anderen Ärzten, Kollegen, die nicht fachspezifisch sind, dass das damit zu tun haben kann.
Das heißt, es äußert sich dann auch stark in den psychischen Symptomen.
Naja, also psychisch, ja, also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel vermehrt in der frühen Perimenopause, sagen wir, depressive Episoden hat, wird nicht immer gleich daran gedacht von fachfremden Ärzten unbedingt, ja. Und auch Frauen denken oft nicht dran, denken, sie sind halt schlecht drauf, sind depressiver, sind irgendwie dünnhäutiger. Manchmal merken sie schon, wenn vor allem eine Zyklusassoziation besteht, nicht? Manche Frauen haben ja sogenannte prämenstruelle Beschwerden, das ist oft ein fließender Übergang vom prämenstruellen Syndrom in die Perimenopause. Das kann man oft nicht mal richtig differenzieren. Aber es wird dann halt oft darauf abgetan, dass das die Frau generell depressiv ist oder dass irgendwelche andere Lebenskrisen hat und wird nicht an Perimenopause gedacht. Oder bei Gelenksbeschwerden werden die oft orthopädisch halt behandelt, ja, mit Schmerztherapeutika, Injektionen und so weiter, Physiotherapie. Aber manchmal ist es auch, sind es auch mit hormonell verursachte Beschwerden, ja. Gelenkschmerzen, wobei Gelenkschmerzen tendenziell eher eine Sache der nach der Menopause sind, ein Thema, wenn der Östrogenmangel schon da ist, weil es ja durch den Wegfall des Östrogens eher bedingt ist, was vor allem nach der Menopause, nicht in der Perimenopause unbedingt ist, weil es einfach durch den Östrogenmangel kommt, es zum verminderten Kollagenbildung, ja, auch in den Gelenken. Es kommt zur Verabnahme der Gelenksflüssigkeit, was natürlich zur vermehrter Reibung führt und so weiter und soll zu Beschwerden, ja, Gelenksschmerzen, das ist ganz typisch.
Und ich denke, wichtig ist, in der Perimenopause sind eben, also das, was der Johannes gerade beschrieben hat, dass eben auf der Menopause oder in der Menopause dann eben Hormone fehlen. Manchmal sehen wir in der Perimenopause extrem hohe Östrogenspiegel, ja, weil eben diese Regelmechanismen, die vorher jahrelang super funktioniert haben, eine Eizelle reift heran, unterdrückt dann das Wachstum der anderen, produziert Östrogen, ja. Das funktioniert eben dann in der Perimenopause nicht mehr gut, was fallweise dazu führt, dass es zu gar keinem Eisprung kommt oder vielleicht sogar zu mehrfachen Eisprüngen. Da hört man manchmal dann so von Kindern, von Frauen, die so, weiß ich nicht, schon über 40 sind, wo dann zum Beispiel auch Mehrlingsschwangerschaften fallweise entstehen können. Ja, die haben dann oft einen sehr, sehr hohen Östrogenspiegel, ja, der auch wieder andere Beschwerden machen kann. Ja.
Wie sieht dann eigentlich die Abklärung aus?
Erstens einmal muss man zum Hormonstatus sagen, es macht Sinn, den abzunehmen zwischen dem zweiten und vierten Zyklustag oder üblicherweise nimmt man den zu diesem Zeitpunkt ab, damit man eben die Werte besser einordnen kann. Durch diese vielen Schwankungen im Rahmen des Zyklus, ja, muss man ungefähr wissen, wo man steht, wenn man einen Hormonstatus abnimmt. Wenn eine Frau zum Beispiel die Pille einnimmt, macht es gar keinen Sinn, einen Hormonstatus abzunehmen. Ja, also es kommen ganz viele Frauen zu uns, die gerne einen Hormonstatus bestimmen lassen möchten, wo es aber überhaupt keinen Sinn macht. Wenn eine Frau ganz regelmäßig blutet, wird auch ein normaler Hormonstatus vorliegen, ja, mit großer Sicherheit. Ja. Aber natürlich immer dann, wenn Beschwerden auftreten, ja, wenn die Blutungen sehr unregelmäßig werden, wenn Frauen klagen eben über Wechselbeschwerden, wie zum Beispiel Hitzewallungen, ja, dann würde ich mir schon Hormone mal anschauen.
Im Prinzip muss man schon sagen, es werden viel zu viel Hormonstatus abgenommen und es ist auch derzeit so ein Hype, weil überall derzeit ist eine riesige Awareness bezüglich Perimenopause in allen sozialen Medien, es werden Bücher geschrieben und ich krieg zu uns kommen in die Klinik Frauen schon, die noch weit vor der Perimenopause sind, Hormonstatus wollen, weil sie tendenziell glauben, man muss jetzt schon was machen, das ist natürlich alles schwer übertrieben im Augenblick. Und es macht auch ein Hormonstatus wirklich, wie schon die Agnes schon gesagt hat, also nur in gewissen Fällen einen Sinn, ja. Weil eigentlich kann man schon an der Klinik, wenn die Patientin von Symptomen redet und erzählt über ihre Zyklusstörung und einen Vaginalultraschall durchführe, dann weiß ich eigentlich schon, wo sie steht. Weil ich sehe schon im Ultraschall, hat die wenig Eibläschen, keine Follikel mehr, ob die Eierstöcke sind, wie die ausschauen. wie ist die Gebärmutterschleimbeschaffung. Wenn sie dann noch ihre Symptome sagt, dann brauche ich fast nicht unbedingt einen Hormonstatus. Das ist nur gewisse Fragestellungen vorbehalten. Und wie gesagt, da ist gerade in der Perimenopause, ändert sich der Östrogenspiegel alle 2-3 Tage von extrem hoch bis ganz niedrig, was ja auch die meisten Beschwerden macht, diese Schwankungen. Und deswegen ist das null aussagekräftig, weil der ist jeden Tag anders. Da gibt mir die Klinik mehr, ja, sozusagen. Also das genaue Gespräch, die Beschwerden der Patientin und die Zyklusanamnese und die Untersuchung.
Und ich glaube, das ist auch genau das, worunter manche Frauen in der Perimenopause eben sehr leiden, dass da eben jeder Tag anders ist und dass die Schwankungen so extrem sind. Also ich habe einmal bei einem Kongress zum Beispiel den Vergleich gehört, früher war Ebbe und Flut und heute ist Erdbeben und Tsunami oder so, ja. Also, und das kann man aber behandeln. Ja, also das ist auch schon wichtig zu wissen für die Frauen, da kann man schon was tun. Natürlich sind unsere Tools dann meist Hormone, ja. Aber man kann was tun.
Bevor wir jetzt da noch weiter auf die Behandlung eingehen, wollte ich fragen, wie ist es für Frauen, die die Pille einnehmen? Welche Unterschiede gibt es denn da?
Nein, das ist ein Riesenunterschied, weil eine Frau, die nicht die Pille nimmt, hat einen normalen Zyklus. Das heißt, in diesem Zyklus verändern sich die Hormone laufend. Von niedrigen Östrogenspiegel am Zyklusanfang bis zu hohen Östrogenspiegel im Zyklusmitte. Nach Eisprung wird vor allem Progesteron gebildet, das in der ersten Zyklushälfte oft fehlt. Und diese Hormonschwankungen spüren natürlich Frauen auch in natürlichen Zyklen. Ja, also vielen geht es damit gut, aber es gibt Frauen, die ja schon auch lang vor der Perimenopause mit regelmäßigen Zyklen auch Probleme mit diesen Zyklen haben. Ja, also die spüren das und man, das kann ihnen Probleme machen. Es gibt ja die klassischen prämenstruellen Beschwerden bis halt von leichten prämenstruellen Beschwerden wie Buschmannen und ein bisschen Wasserspeicherung oder aufgebläht, aufgeschwemmt, bis halt zu schweren dysphorischen Komponenten. Das schwere Form ist das prämenstruelle dysphorische Symptom. Frauen wirklich nicht arbeitsfähig sind, schwer depressiv vor der Regel und die haben damit ein irrsinniges Problem. Und die Antibabypille glättet eigentlich den ganzen Zyklus, weil sie ja die Wirksamkeit der Pille ist ja primär zur Verhütung, um den Zyklus auszuschalten. Das heißt, antiovulatorisch zu wirken, dass es zu keinem Eisprung mehr kommt. Und dann hat man halt, die Hormone der Pille bestimmen eigentlich dann sozusagen, wie die Frauen sich fühlen. Manche fühlen sich damit super, manche nicht so gut. Es gibt auch so viele verschiedene Pillen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, Östrogen, östrogenfreie Pillen und hat man auch genug Tools, hier auch was zu tun. Aber viele, deswegen ist das ganz unterschiedlich. Ja?
Und in Bezug auf die Menopause, wie wirkt sich dann die Pille aus?
Es gibt ja Frauen, die nehmen die Pille seit dem 30., 20. Lebensjahr und die nehmen oder nach Schwangerschaften wieder und die nehmen die durch bis zur Menopause. Und interessanterweise ist es ja eigentlich so, dass es den Frauen am besten geht, in den ganzen die Pille durchnehmen bis zur Menopause. Weil die ganzen Hormonschwankungen ersparen. Die Pille fährt da quasi irgendwie drüber, ja, sozusagen. Ja, die haben halt auch die Perimenopause, merkt man nicht, weil einfach der Eierstock rückgestellt wird, die Follikel. Natürlich regressieren sie, die werden weniger und so weiter und irgendwann ist halt die Menopause. Muss man dann auch klinisch unterscheiden, weil die Hormone der Pille ja oft ja auch die Menopause ein bisschen also maskieren, ja, weil ja die Östrogene der Pille ja sozusagen oft auch vor ein bisschen vor Wechselbeschwerden schützen. Aber die Frauen sparen sich auf die ganze Perimenopause und man hört dann halt einfach auf, wenn man das Gefühl hat, die Frau ist in der Menopause. Man sieht im Ultraschall, dass da die Eiblässen keine Follikel mehr haben und dann setzt man das ab und dann kann man gleich mit natürlichen Hormonen weitermachen, wenn sie Beschwerden haben. Also deswegen finde ich, und das ist auch eine der gängigen Therapien ja oft in der Perimenopause, dass man den Eierstock ruhig stellt mit östrogenfreien Pillen und dadurch diese ganzen Hormonschwankungen der Perimenopause sich erspart.
Die Blutungsstörung einfach.
Und die Blutungsstörung, ja. Ich meine, viele Frauen kommen ja eben in der Perimenopause und wollen natürliche Hormone. Also bioident natürliche Hormone, Progesteron, weil sie das gelesen haben. In den Büchern steht, dass ich brauche ein natürliches Progesteron, um die Östrogendominanzen, hohe Östrogenspiegel auszugleichen. Aber das hilft eigentlich, ist eher kontraproduktiv in der Perimenopause. Leider, ja. Da hilft eher eigentlich, den Eierstock rückzustellen mit einer östrogenfreien Pille. Denen geht es oft viel, viel besser. Das muss man ihnen halt genau erklären.
Also gerade wenn Frauen kommen und sagen, sie haben zum Beispiel Schlafstörungen, also sie beginnen so schlechter zu schlafen und so, versuche ich manchmal ein Progesteron und schaue, ob es der Patientin gut tut. Und ich würde sagen, so ca. 80% der Frauen Progesteron sehr, sehr gut. Ja. Und es gibt aber auch welche, die ganz schlecht darauf reagieren, dann setzt man das wieder ab. Ja. Und es kam eben gerade, also beim Einschlafen zum Beispiel sehr, sehr.
Gut, nein, der Diagnose ist völlig recht. Also man muss es erstmal natürlich individuell sehen. Das Progesteron ist natürlich, wenn man es schluckt, massiv schlafanstoßend. Das ist eigentlich wie ein natürliches Schlafmittel. Hilft oft sehr, sehr gut. Wenn diese Beschwerden vorherrschen sind, wird man es natürlich erst natürlich versuchen. Aber wir haben, wenn diese Hormonschwankungen das Hauptproblem sind, ganz hohe Östrogenspiegel, ganz niedrige, die ja oft massive Stimmungsschwankungen, Brain Fog machen, wovon völlig neben sich sehen, eben diesen Hormon-Tsunami haben, da hilft einfach meistens besser, wenn man eine östrogenfreie Pille gibt und den Zyklus ausschaltet. Aber so für Beschwerden wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und sowas kann man sehr gerne auch mit natürlichen Hormonen versuchen, bin ich voll bei der Agnes, ja.
Und beginnen tut die Perimenopause eben ganz häufig mit einem Progesteron. Ja, wenn so Zyklen auftreten, wo kein Eisprung stattfindet, ja, das wird mit zunehmendem Alter, haben wir öfter, wir fahren Zyklen, wo dann kein Eisprung ist, ja, und dann fehlt auch das körpereigene Progesteron. Und das kann man natürlich in der zweiten Zyklushälfte dann zuführen von außen, wenn man das möchte. Und das kann man mal ausprobieren, ob einem das gut tut.
Wobei das dann eher so als Art Pharmakotherapie zu sehen ist, also als zu Beschwerden bei Schlafstörungen. Also wenn ich habe das ja auch schon probiert, wenn ich Schlafstörungen habe, ich nehme ein Progesteron, schlafe ich besser. Ich schlafe wie ein Baby, weil es werden einfach da Metaboliten gebildet, wenn man sie schluckt. Die wirken wie am selben Rezeptor wie Benzodiazepine, wie ein Valium, sogenannte Allopregnanolon, das ist einfach schlafenstoßend. Hat aber den Vorteil, dass es nicht abhängig ist, heimlich, ja.
Wobei es bei ganz wenigen Frauen kann Traurigkeit verstärken, depressive Verstimmungen verstärken. Also ich habe es manchmal gesehen bei Frauen, die so bipolare Störungen auch in der Familie haben oder so, muss man manchmal bei Progesteron ein bisschen vorsichtig sein.
Na, unbedingt.
Ausprobieren und schauen, wenn es nicht gut vertragen wird, das auch wieder.
Es ist halt jede Frau verstoffwechselt einfach anders. Jede Frau hat andere genetische Voraussetzungen. Und es gibt auch, manche Frauen haben mit dem natürlich Progesteron am nächsten Tag ein Hangover, ein bisschen Schwindel, das kann auch sein. Also man muss das einfach ausprobieren natürlich. Aber generell ist es sehr gut schlafanstoßend.
Sollte man dann natürlich auch mit dem Arzt zuerst abklären, denn es gibt ja beispielsweise auch Progesteron-Cremen, die man online bestellen kann.
Nein, es ist natürlich, sind Hormone rezeptpflichtig prinzipiell. Aber natürlich, das Problem generell jetzt derzeit, da so ein Hype ist, um Perimenopause, Menopause, Hormontherapien und so weiter, springen sehr viele Nicht-Gynäkologen auf diesen Zug auf, weil es halt auch eine Geldmacherei ist. Man kann damit auch Geld verdienen. Es gibt allgemein Mediziner, die jetzt da so schnell Siederkurse machen mit Hormontests, Hormonspeicheltests, die da angeboten werden, was überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz hat, die dann auch von Firmen vorgefertigte Hormonrezepturen aufschreiben oder gleich verkaufen. Und da wird natürlich auch viel Schindluder getrieben. Und ich finde, das gehört definitiv in der Hand von gynäkologischen Spezialisten, die sich auch endokrinologisch versiert sind, weil man muss auch oft einen Ultraschall untersuchen dazu machen. Es bringt nichts, wenn ich mir ein Progesteron aufschreibe und wenn ich keinen Vaginalultraschall, keine generelle gynäkologische Untersuchung habe, mich nicht fundiert auskenne, dann kann ich damit auch Dinge einfach falsch behandeln, nicht unbedingt, vielleicht auch ein bisschen was anrichten, aber geht es der Frauen oft dann schlechter, weil falsch therapiert wird. Also das ist eigentlich ganz wichtig. Ja.
Eine Sache, die mir vor allem sehr wichtig ist, ist, dass wenn eine Frau eine Hormonersatztherapie hat, das heißt, wenn eine Frau Östrogen bekommt, die ihre Gebärmutter noch hat, ja, also wo nicht aus irgendeinem Grund einmal die Gebärmutter entfernt worden ist, dann muss sie, wenn sie Östrogen nimmt, auch Progesteron nehmen zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Wenn sie das nicht tut, kann es zu Wucherungen und auch zu Krebserkrankungen der Gebärmutter kommen. Ja? Man muss immer vorsichtig sein, dieses Progesteron soll man schlucken. Manchmal wird das auch eben über die Haut aufgeschrieben und dann wird es aber nicht ausreichend resorbiert und dann hat die Gebärmutter keinen ausreichenden Schutz. Und das wäre zum Beispiel hochgradig unseriös, dass ich einer Frau eine Hormonersatztherapie gebe und das Progesteron irgendwie nur zum Schmieren und so. Also da muss man vorsichtig.
Ja, hat völlig recht. Man muss auch dazu auch immer die Gesamtheit sehen. Es gibt ja oft Komorbiditäten. Frauen ab einem gewissen Alter haben ja schon andere Krankheiten. Die sind manchmal übergewichtig, die haben erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Thrombosen, hohe Blutfette, Diabetesrisiko. Und da muss man auch aufpassen, wie man welche Hormone gibt. Weil die Galenik, also die Wirkung der Hormone auf der anderen Seite, wo man sie schluckt, über die Haut nimmt, über die Scheide nimmt. Es gibt verschiedene Formen von Östrogenen, von Progesteron und auch von künstlichen Gestagenen. Und da hat man so eine breite Palette und das ist schon wichtig, dass man das in der Gesamtheit sieht.
Ich finde, Perimenopause ist ein super Zeitpunkt, wo man irgendwie auch Bilanz zieht als Frau ein bisschen, ja, und wo man sich überlegt, wie schaut's aus mit meiner Gesundheit, ja, und also nämlich auf vielen Ebenen, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, welche Süchte habe ich, die ich loswerden will, woran muss ich arbeiten, ja, und da ist gerade, also die Perimenopause, da ist man in der Mitte des Lebens, da hat man vielleicht schon ein paar Baustellen abgearbeitet, die Kinder sind schon größer, man hat ein bisschen mehr Valenz für sich selber als die Jahre davor, wo man immer nur gerannt ist für alle quasi, ja. Und das ist eine Phase, wo man sich verschiedene Dinge anschauen muss, ja. Da gehört eben einmal die Gesundheit dazu. Welche Vorsorgeuntersuchungen soll ich überhaupt machen, ja? Zu welchen Ärzten soll ich gehen, ja? Wie schaut's mit meiner Ernährung aus? Esse ich dauernd irgendwelche hochprozessierten Geschichten und bin total übergewichtig und eigentlich geht's mir nicht gut damit? Muss ich da was verändern vielleicht? Wie schaut's aus mit meinem Schlaf? Schlafe ich jede Nacht nur 5 Stunden? Und gehe wie ein Zombie durch die Gegend oder habe ich einen regelmäßigen guten Schlaf und kann mich gut regenerieren? Ja? Wie schaut es psychisch aus? Habe ich irgendwelche Angsterkrankungen? Habe ich depressive Verstimmungen? Und. Ja? An all diesen Dingen kann man gut arbeiten. All diese Dinge sind veränderbar und gestaltbar. Und ich denke mal, also Frauen, die sich mit der Perimenopause oder Menopause auseinandersetzen, sollten auf all diesen Ebenen sich beschäftigen mit all diesen Fragen.
Und das ist auch wichtig. Ich finde, das ist auch, das muss man auch wirklich alle Gynäkologen dazu aufrufen, das zu tun, weil ich meine, der Gynäkologe ist einer der wenigen Ärzte, wo Frauen regelmäßig hingehen aufgrund der Krebsvorsorge und ich sehe mich dann irgendwie auch als dann Gesamtarzt der Frauen, weil ich meine, zum Internisten gehen sie nur, wenn sie schon massive Beschwerden haben oder sonst was. Und zum praktischen Arzt, ich meine, der gibt ihnen meistens nur ein Rezept oder eine Krankmeldung. Aber ich finde, wenn ich eine Frau sehe in der Perimenopause, ich sehe, sie ist übergewichtig, ja, dann werde ich sie mal motivieren, mal mehr Sport machen. Dann bespreche ich das mit ihr, Krafttraining, Ausdauertraining, wie viel, was. Dann schicke ich sie auch zur internistischen Vorsorge, schauen vielleicht, ob den Blutfettspiegel waren, schauen, ob sie eine Diabetesneigung hat, schauen, ob sie irgendwelche Verkalkungen im Blutgefäßen hat. Man muss es als gesamtheitlich sehen und das ist auch wichtig. Und sind wirklich motivierend dazu, weil die Perimenopause und Menopause ist eine Umbruchphase bei Frauen, wo sich so viel verändert, halt auch körperlich als auch seelisch. Da muss man massiv unterstützen und ich finde, das ist die Aufgabe des Gynäkologen.
Und ja. Die Veränderung kann auch zum Positiven gehen.
Genau.
Das heißt, also, dass wir älter werden, heißt nicht, dass alles schlechter wird, ja, sondern es kann auch ganz vieles besser werden.
Also jetzt noch einmal zum Zusammenfassen für die Diagnose. Auf der einen Seite einen Ultraschall, um zu sehen, wie viele Eizellen noch da sind und dann auf der anderen Seite bei Bedarf einen Hormonstatus, oder?
Der Haupttool der Diagnostik ist eine gynäkologische Anamnese. Das heißt, man schaut sich die Beschwerden der Frauen an, das Zyklusgeschehen an. Ist das ein regelmäßiger Zyklus? Hat sie Zyklusunregelmäßigkeiten? Und dann machen wir halt auch einen Vaginal-Ultraschall, sehen auch gleich, wie ist der, das kann man ganz gut sehen, ist der Zustand der Eierstöcke, wird viel zu sehr wenig drauf geschaut, hat sie noch viel Eibläschen oder nicht. Das heißt ja nicht, wenn sie wenig Eibläschen hat, dass sie gleich in der Perimenopause ist, weil die haben ja oft trotzdem noch länger normale Zyklen, aber dann kann ich es besser zuordnen, ob es vielleicht baldiger ist oder nicht. Und dann kann man bei Bedarf auch einen Hormonstatus machen, aber nicht, weil Frauen das unbedingt machen wollen, sondern weil wir halt einfach entweder bestätigen wollen, dass sie in der Menopause ist, ja, oder dass sie nicht mehr schwanger werden kann oder ob sie noch verhüten muss oder wenn sie halt spezifische Beschwerden hat, schaue ich vielleicht nach, ist das Testosteron sehr hoch oder ist es sehr niedrig, wenn zum Beispiel auch Sachen wie Libidoverlust oder solche Sachen dazukommen. Also bei gewissen Fragestellungen schon, aber nicht unbedingt muss ich es machen.
Jetzt haben wir das ganz kurz schon angeschnitten bezüglich einer Schwangerschaft. Wie schaut diese Phase aus? Denn man kann ja gar nicht ausschließen, dass man in der Perimenopause schwanger wird.
Also verhüten sollte man auf jeden Fall in der Perimenopause, ja. Also nach dem 50. Geburtstag, ja, wenn man dann ein Jahr nicht mehr geblutet hat, dann kann man sich quasi darauf verlassen, also dann braucht man nicht mehr verhüten. Und vor dem 50. Geburtstag, wenn man da die Blutungen schon aussetzen und man hat 2 Jahre nicht geblutet, würde ich auch meinen, also das ist safe quasi. Aber alles, was davor ist, würde ich meinen, besteht keine Sicherheit bezüglich Schwangerschaft. Ja? Im Gegenteil, es kann auch sein, dass der Eierstock ein bisschen wieder anspringt. Ja, also wir sehen das manchmal auch bei Frauen, die zum Beispiel vorzeitig in den Wechsel kommen, ja, oder auch so frühzeitig in den Wechsel kommen. Also zum Beispiel, ich habe eine Patientin, die ist so 43, 44, da ist auch die Mutter schon sehr früh in den Wechsel gekommen, ja, wird eigentlich eine Hormonersatztherapie bekommen. Das ist dann auch indiziert und wichtig für die Knochengesundheit, dass diese Frauen dann auch Hormone bekommen. Und da springt dann auch plötzlich der Eierstock wieder an und produziert eine Zeit lang wieder Eisprünge.
Ja, vor allem kann sich ja dann oft dann nichts halten, ja, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen regelmäßigen Zyklus hat, dann weiß man, okay, der Eisprung wird im Zyklus Mitte sein, pass halt darauf, halt in den Tagen davor und danach, ist zwar jetzt auch nicht das Beste, aber immerhin. Und wenn jetzt eine Frau ganz unregelmäßige Zyklen hat, dann überhaupt keine Ahnung, ob da jetzt Eisprung kommt oder nicht, dann kann sich ja nicht einmal an irgendwas anhalten. Ja? Und deswegen ist es natürlich nicht ungefährlich. Man muss schon sagen, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nach dem 45. Lebensjahr ist deutlich unter statistisch unter 3-4%. Ja? Es ist unwahrscheinlich, aber es ist eben nicht unmöglich. Wenn man schwanger wird, endet das auch häufig in Fehlgeburten, weil einfach die Eizellqualität schon schlecht ist. Also die Abortrate, Fehlgeburtsneigung ist höher. Einfach, das muss man alles einkalkulieren, aber es ist alles möglich. Ich habe erst vor kurzem eine 15-jährige Schwangere bei mir gehabt. Ja.
Also insofern Verhütung ist wichtig und Verhütungsberatung ist wichtig und das gibt es auch bei uns.
Ja. Jetzt wollte ich nur ganz kurz noch einmal fragen, welche Faktoren gibt es, die den Start der Menopause beeinflussen können?
Naja, erstens gibt uns ein bisschen einen Hinweis, es sind genetische Faktoren. Also es gibt, also wann die Mutter in den Wechsel gekommen ist, kann ein bisschen, also einen Rahmen vorgeben, wann die Tochter in den Wechsel kommt. Ja. Und dann gibt es natürlich viele Lebensstilfaktoren. Oder auch zum Beispiel, wenn eine Turmligatur, oder also wenn Operationen gemacht worden sind im Bauch, ja, wenn zum Beispiel die Blutversorgung der Eierstöcke vielleicht ein bisschen beschädigt wurde, wenn da die Eileiter entfernt wurden oder so. Also man weiß, dass Frauen nach einer Turmligatur etwa ein Jahr früher in den Wechsel kommen, ja. Und es gibt natürlich auch, es könnte zum Beispiel, also es wird spekuliert, dass Frauen, die vorzeitig in den Wechsel kommen, ja, dass da vielleicht die Mütter während der Schwangerschaft irgendwelchen Noxen ausgesetzt. Umweltgifte zum Beispiel, ja.
Naja, es gibt ja, also bei Nummer eins ist die Genetik, ja, wie viele Eizellen sind angelegt, das ist einfach so, ja, gerade bei Frühmenopause. Es gibt viele andere Erkrankungen, die auch die Menopause eine frühe begünstigen, auch Autoimmunerkrankungen ist häufig assoziiert. Es gibt Frauen, die zum Beispiel ein wirkliches sogenanntes Premature Wearing Fehler haben, das heißt vor dem 40. Lebensjahr in die Menopause kommen. Die haben oft auch andere Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Erkrankungen, Schilddrüsen, Thyreoiditis, Hashimoto heißt das, oder andere Autoimmunerkrankungen. Nach Krebserkrankungen, onkologischen, wenn sie Chemotherapien gehabt haben, sind die Eierstöckfunktion oft massiv geschädigt. Wenn sie zum Beispiel eine häufig frauenspezifische Krankheit, Endometriose, wenn sie da zahlreiche Operationen gehabt hat, ja, erstmal ist bei Endometriose generell die Eizellqualität schon schlechter und dann häufige Operationen an Eierstöck gehabt hat, wo ein Eierstockgewebe entnommen worden ist und so weiter, dann kommt man natürlich auch früh in der Pause, wenn man wenig funktioniertes Eierstockgewebe hat. Also es liegt auch viele Erkrankungen, Genetik und epigenetische Umweltfaktoren sind natürlich ein sehr wichtiges Thema.
Osteoporose ist ja auch ein wichtiges Thema bei Frauen, vor allem wenn sie in einen Wechsel kommen. Worauf soll man denn schon in der Perimenopause achten?
Was man in der Perimenopause tun kann, ist Sport machen. Ja, Sport machen, Kraftsport, also wirklich, also und auch Muskelaufbau. Ja, also das ist jetzt natürlich auch gegen die Osteoporose, aber was auch ein Problem ist, ist ein Muskelgewebsverlust, ja, im Alter. Also es ist total wichtig, den Knochen zu belasten, um Osteoporose vorzubeugen, aber eben auch Muskeln aufzubauen. Das sollte am besten eben, wenn man nicht immer schon ein sportlicher Mensch war, ich weiß nicht, irgendwann muss man anfangen damit. Das ist einfach so. Ja, also wenn man gesund altern will, dann muss man das machen. Das hilft einfach.
150 Minuten intensiver Ausdauersport in der Woche, das ist jetzt nicht für Osteoporose, aber es ist für die Gesamtlebensverlängerung, sind die Daten nicht so gut, und 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining. Das wird gefordert, um zu sagen, auch von der WHO, um zu sagen sozusagen, das ist tendenziell lebensverlängernd, das verbessert die Lebensqualität und so weiter, weil der Verlust der Muskelmasse ist einer der wichtigsten Longevity-Faktoren. Wir verlieren alle in unserem Alter, also um die 50. Lebensjahr herum, so durchschnittlich 1-2% Muskelmasse im Jahr, das darf man nicht unterschätzen, und das ist ein echter Faktor. Und wenn man dann im Alter weniger Muskelmasse hat, ist man einfach unbeweglicher, fragiler, hat eine höhere Sturzneigung, und dann kommen viele Folgeerkrankungen. Und Osteoporose ist bei Frauen deswegen so wichtig, ist natürlich auch bei Männern wichtiger. Bei Männern kommt, Frauen kommt es halt durch diesen plötzlicheren Verlust der Östrogene, wird Knochen, kommt zum sogenannten High Turnover, das ist der Knochenmasse, Knochendichte, und es wird deutlich vermehrt Knochen abgebaut. Deswegen ist das Einzige, was man schon in der Menopause oder in der Perimenopause vielleicht mal screenen kann, ist eine Knochendichte-Messung. Und dann kann man so eine Berechnung machen, das heißt Frax-Score-Berechnung, wo man einfach mit gewissen die Risikofaktoren eingibt und dann berechnet, wie hoch ist das 10-Jahres-Frakturrisiko einer Frau. Und dann in der Menopause, wenn sie dann wirklich eine beginnende Osteoporose hat, natürlich muss man behandeln. Ja? Dann, also dann kann man aber auch eben, und Östrogene sind einfach ein sehr gutes Tool und zur Therapie und oder auch zu, schon mal zu vorbeugen, als auch zur Therapie der Osteoporose. Ist jetzt auch schon in den neuen Leitlinien, also der Menopausegesellschaft ist das schon drinnen, allein als Prävention Östrogene zu geben zur Vorbeugung von Osteoporose. Und eben bei der frühen Menopause, also bei dem vorzeitigen und beim 40. Jahr fürs Leben, ist es eigentlich eine absolute Indikation, also Östrogene zu geben. Und das sind vor allem bei den Frauen, die schon auch schon in jungen Jahren hormonelle Probleme hatten, also ganzen Frauen, die Mädels, die anorektisch sind oder eben Essstörungen haben und dann oft lange keine Zyklen, niedrige Östrogenspiegel haben, die bauen nicht einmal lange nicht ihre maximale Knochendichte auf, die ungefähr mit dem 25. 30. Lebensjahr erreicht hat. Das heißt, die haben schon einen geringeren, die haben schon einen riesigen Startnachteil. Ja, und dann die muss man dann noch viel mehr abholen, ja, mit der Perimenopause, meine Partner.
Jetzt machen wir mal einen ganz anderen Sprung, und zwar in die Ernährung. Natürlich soll man Junkfood meiden, aber was soll man denn essen oder was soll man besser vermeiden?
Also man soll echte Lebensmittel kaufen im Supermarkt, die man wirklich kocht. Man soll vor allem pflanzlich sich ernähren, ja. Also fallweise Fleisch okay, aber vor allem pflanzlich. Und halt, also Zucker, versteckte Zucker, Softdrinks und so, das gehört aber eh alles, das ist auch hochprozessiert. Man weiß, dass pflanzliche Ernährung einfach wenig, also je mehr Fleisch in der Ernährung, umso mehr Krebsrisiko eigentlich auch.
Also nur Fleisch ist schon gut. Ich meine, wir sind der Mensch, ist ein Allesfresser, muss man halt sagen. Er soll auch Fleisch essen, aber natürlich so wenig wie möglich und dann qualitativ gutes Fleisch. Also keine verarbeiteten Wurstprodukte, Fleischprodukte. Einmal in der Woche ein gutes Steak, spricht sicher nichts dagegen. Ja, natürlich ist tendenziell besser weißes Fleisch als rotes Fleisch, weil es eben, wie schon Agnes gesagt hat, auch natürlich weniger entzündungsfördernd ist und so weiter. Was ganz wichtig ist, gerade auch bei Frauen, aber auch bei Männern, wenn sie älter werden, ist betont eiweißreich zu essen. Das Problem ist einfach, dass wir eine viel zu wenig Eiweiß essen. Ja, man weiß eigentlich, also die Leitlinien, also der WHO sind die eigenen Ernährungsgesellschaften, sind nur 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist total zu wenig. Gerade wenn man älter wird, über den 50. 60. Leben, sollte man eigentlich im Durchschnitt 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen. Das kann man sich jetzt schon hochrechnen. Wenn man jetzt 60, 70 Kilo hat, kommt man eigentlich auf 100 Gramm Eiweiß. Das ist nicht so leicht so zu essen. Wenn man denkt, das Steak hat 25, 30 Gramm, also müsste man eigentlich schon 3-4 Steaks essen. Es gibt natürlich auch viele Pflanzenpräparate, die eiweißreicher sind, wie Hülsenfrüchte, Linsen und so weiter. Aber darauf sollte man unbedingt achten, weil es hier auch wirklich um den Erhalt der Muskelmasse, Knochenmasse und so weiter geht. Ja, und da geht aber auch ein Trend ein bisschen hin. Ja, und natürlich, sonst unterschreibe ich alles, was sie gesagt hat. Kohlenhydrate reduziert, Zucker, alles, was zuckerhältig ist, raus. Wir haben so viel versteckte Zucker in allen drin, Sachen drinnen. Und und auch viel und ballaststoffreich. Das ist ganz wichtig für die Darmgesundheit und so weiter, um Kohlenzuckerspitzen auch rauszubekommen und so weiter. Ja.
Und bezüglich Supplements, sollte man das eher meiden oder ist das ratsam?
Also Supplements ist ein so breites Thema, kann von Hunderten ins Tausendste gehen. Also prinzipiell, wenn man sich gut und ausgewogen ernährt, braucht man nicht viel Supplements. Es ist natürlich aber ein Hype um Vitaminpräparate und Supplements, Drinks und Probiotika und Adaptogene. Also das geht derzeit auch eine Flut auf also sozialen Medien und so weiter. Von der wissenschaftlichen Evidenz ist es oft sehr schwer zu sagen, weil die Studien da so inkonsistent sind und das auch schwer wirklich durchzuführen. Aber sinnvoll ist generell, mal bei Frauen, wenn wir jetzt mal sagen, wenn sie Regelblutungen stärker haben, dann sollten wir auf den Eisenspiegel schauen. Ein ganz wichtiger Punkt. Haben oft Frauen mit stärkeren Regelblutungen oder häufigeren Blutungen haben oft einen massiven Eisenmangel, der oft latent ist, nicht entdeckt wird und oft diskrete Symptome macht, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressive Verstimmung, Kopfschmerzen, wo man eigentlich gar nicht unbedingt dran denkt. Es ist ein Must, dass man sich das anschaut. Und hier kann eine Eisensubstitution, vor allem mit Infusionen, wirklich Wunder bewirken. Ja, das ist echt super sinnvoll. Sonst an Supplements, also Evidenz, sehr gute gibt es, also sagen wir so die sogenannten Low-Hanging Fruits, was leicht günstig ist, sind sogenannte Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es gute Evidenz dazu, dass sie einfach kardiovaskuläre Risiken reduzieren, wenn man nicht zu viel nimmt, 1 bis 2 Gramm pro Tag. Fischölkapseln, das sind so 2 Säuren, die heißen Docohexan und Eicosapentaensäure. Ist super sinnvoll. Man kann das auch bestimmen, den sogenannten Omega-3-Index im Blut. Der sollte so um die 8% sein. Bei Österreich weiß ich, durchschnittlich hat deutlich darunter. Also es macht Sinn, da hier wirklich Omega-3 zu substituieren, weil doch also viel zu wenig Fisch gegessen wird. Und weiter ist ein Supplement, das man eigentlich, wo sehr gute Evidenz ist, ist die Einnahme von Magnesium, hochdosiert, 300 Milligramm am Tag. Gibt es verschiedene Präparate. Bei Magnesium hängt es davon ab, es reduziert lustigerweise die kardiovaskuläre Morbidität bis zu 30%. Das weiß man. Und beim Magnesium ist immer wichtig, welches Magnesium nimmt man. Ja, es gibt so viele Magnesiumformen. Manche werden schlechter resorbiert, manche wirken zum Beispiel viel besser resorbiert, zum Beispiel manche wirken Schlafanstoßen, manche wirken eher Krampflösen und so weiter. Also zum Beispiel, ich bin ein Fan von Magnesiumglycinat, das ist schlafanstoßend, entspannend, ist super sinnvoll, wird sehr gut resorbiert, gut ist auch noch Magnesiumcitrat. Also es gibt so verschiedene Formen, man muss echt schauen, was man nimmt. Aber und das Vitamin D, wenn ein Mangel besteht, das ist natürlich ein bisschen auch ein derzeit zu großer Hype um Vitamin D-Substitution. Es wird teilweise überdosiert. Vitamin D ist wichtig, aber man kann das eigentlich super leicht bestimmen im Blut, weil Vitamin D im Blut kostet fast nichts, kann man bestimmen. Und wenn da jetzt kein ausgeprägter Mangel besteht, braucht man das nicht unbedingt in überhohe Spiegel, also einfach substituieren. Das führt immer, dass man dann ganz viel braucht, aber das stimmt nicht. Das sollte ein guter, ausgewogener Vitamin D-Spiegel sein. Das reduziert zahlreiche Krankheitsrisiken, Diabetesrisiko, das hat so viele Faktoren. Vitamin D ist ubiquitär wichtig. Und das, ja, Kreatin, lustigerweise. Kreatin ist einer der besten Evidenz in der Supplements, sogenanntes 5 Gramm Kreatin Monohydrat. Gibt es ganz sehr gute Daten zum Halt der Muskelmasse, es fördert die Muskelkraft, es die Muskelregeneration, macht weniger Muskelkrater. Gerade wenn man Sport macht, ist Kreatin fast ein Must zu nehmen. Es gibt auch sehr gute neue Daten, dass Kreatin, wenn man es höher dosiert zwischen 5 und 10 Gramm nimmt, dass es auch kognitive Vorteile hat. Das ist super, also anscheinend wirklich, also bringt das was. Generell hilft es langfristig, um den kognitiven Abbau zu verringern. Ja. Und das sind einmal so, ich meine, gibt es noch tausend, es gibt immer neue Hypes und neue Nahrungs. Es war zahlreich lang jetzt Spermidinen-Hype, da sind die neuesten Daten wieder nicht ganz so gut, dann war. Also es gibt so viele NAD, also es gibt so viele Substanzen, die immer kommen und gehen. Resveratrol war lange ein großer Hype, ist jetzt wieder eigentlich die Evidenz schlechter. Also es ändert sich. Aber bei denen kann man das konsistent sagen. Und sonst nur, wenn Mangelzustände bestehen.
Gehen wir mal weiter zur Gewichtszunahme. Das ist ja bei vielen Frauen in der Menopause ein Problem.
Also eben, wie schon die Agnes gesagt hat, wird dadurch, dass es ein Übernahrungsangebot gibt in der westlichen Welt und vor allem mit Nahrung in einer sehr hohen Energiedichte, sind wir natürlich viele sehr viel übergewichtigt, auch durch Softdrinks und durch halt eben schlechte oder überverarbeiteten Lebensmittel und so weiter. Aber es ist natürlich in der Perimenopause und Menopause haben Frauen überhaupt oft leiden oft unter einem Gewichtsverlust. Also ich habe oft Frauen bei mir in der Praxis, die sitzen da und sagen, Herr Doktor, ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen im letzten Jahr, ich mache aber viel Sport, ich schaue auf die Ernährung, ich weiß nicht, ich bin total verzweifelt, die sind wirklich total verzweifelt. Das stimmt, ja. Viele machen natürlich auch keinen Sport und so weiter und sagen, wenn man sie fragt, machen sie Sport? Nein, sie gehen halt viel fahren mit dem Rad oder gehen spazieren, aber das ist jetzt in dem Sinn kein Sport. Aber viele machen das wirklich und das Problem ist erstens einmal, sind 3 Dinge. Es kommt zum Verlust der Muskelmasse, wie wir schon besprochen haben. Verlust der Muskelmasse verringert den Grundumsatz, weil Muskel viel Energie verbraucht, dadurch bleiben mehr Kalorien übrig. Das zweite ist natürlich, es kommt in der Menopause durch den Wegfall der Östrogene oder auch durch Abfall der männlichen Geschlechtshormone, wird auch Muskelmasse vermehrt abgebaut. Es kommt zu einem zu einer verringerten Insulinsensitivität. Zuckerstoffwechsel sind höher dann dadurch. Also es kommt einer mehr Diabetesneigung. Östrogene reduzieren das Bauchfett. Östrogenmangel fördert das Bauchfett. Das heißt, es sind lange Frauen in der Pause oft, dass sie einen Schwimmreifen haben und ein bisschen dazunehmen. Und das hat auch mit den Hormonen zu tun. Aber es hat halt, sind halt viele Faktoren. Ja, und die Hormone sind ein Faktor. Und viele Frauen glauben, wenn man dann eine Hormone gibt, in der Menopause, Hormone machen dick, ist noch immer so ein falscher Irrglaube. Ja, aber es ist lustigerweise der Hormonmangel, der eher die Gewichtszunahme begünstigt. Und man weiß, dass durch die Gabe von natürlichen Östrogen- und Progesteron-biotenten Hormonen eigentlich die Gewichtszunahme weniger voranschreitet. Das heißt nicht, dass man da jetzt irrsinnig abnimmt, aber man wird sich leichter tun. Man kann auch teilweise, wenn die männlichen Geschlechtshormone sehr niedrig sind, Testosteron und so weiter, auch ein bisschen was substituieren, weil das auch den Aufbau der Muskelmasse und Knochen nicht gefördert. Aber es ist oft sehr, sehr schwer. Ja, also man muss natürlich dann noch viel mehr trainieren, aber eben viel mehr Krafttraining machen und viel mehr aufpassen, um es zu halten oder ein bisschen abzunehmen. Man tut sich sehr, sehr schwer. Und es gibt jetzt auch, Gott sei Dank, seit ein, zwei Jahren neue Medikamentenklassen, so von der GLP-1-Analoge, wo es einen irrsinnigen Hypoachtung gibt. Das sind Inkretine, das sind spezielle Hormone, die aus der Diabetesmedizin kommen. Das sind, kennt jeder, Saxenda, Ozempic ist in aller Munde gewesen und das Neueste, das Mounjaro, ist derzeit das Tirzepatid, ist ein GLP-1 GIP-Analoger, das sind Medikamente, die, also Inkretine, Hormone, die den Zuckerstoffwechsel reduzieren und ein irrsinniges Sättigungsgefühl machen, eine verzögerte Magenentleerung und auch zentral im Hungersättigungszentrum so wirken, dass man nicht an Essen denkt. Und das funktioniert verblüffend gut und die Daten sind so gut dazu, dass da weltweit so ein Hype ist, ein Run auf diese Medikamente, weil sie halt das neueste Medikament, eben das Tirzepatid Mounjaro, macht Gewichtsreduktionen bis zu fast 25% Körpergewichtsverlust innerhalb eines Jahres. Also für viele Frauen, die echt adipös sind, wirklich ein Segen ist, weil es plötzlich ein Tool gibt, mit dem man sie unterstützen kann, helfen kann. Es gibt natürlich auch Dinge, auf die man aufpassen muss. Die Medikamente muss man oft dann ewig lang nehmen, wenn das Absetzen dann wieder fördert, dass man mehr zunimmt. Aber es ist ein wirklicher Game Changer in der Therapie und so weiter. Und viele Frauen kann man da wirklich damit gut helfen. Das soll aber nicht das alleinige Tool sein. Unterstützend, ja, mit halt Lifestyle-Beratung, hormonelle Einstellung, Sport und Ernährung. Also, es ist halt ein langfristiger Erfolg, erfordert natürlich trotzdem auch eine Lifestyle-Anpassung und Änderung. Das ist natürlich einmal so im Alter. Aber man kann mit Ozempic oder noch besser mit Mounjaro halt schon eine Frau sehr gut am Anfang unterstützen, was natürlich auch eine riesige Motivation macht, wenn man plötzlich geht, was nie gegangen ist in den letzten Jahren. Ja, Frauen haben ihre Probleme und plötzlich geht das, dass sie abnehmen. Die nehmen 10, 15 Kilo ab und sind überglücklich und das motiviert sie auch so, dann mehr Sport zu machen, mehr zu tun, haben ein besseres Körpergefühl und dann halten sie es auch besser. Also es ist schon.
Und da gibt es auch Studien dazu, dass übergewichtige Menschen, da geht nicht ein bisschen zusammenbeißen, ja, das sind dann Mechanismen, die schaffen, also auch trotz, können die das nicht abnehmen, ohne diese Hilfe. Also man unterstellt dann immer so ein bisschen, das ist jemand, der kann sich nicht kontrollieren, der reißt sich nicht zusammen. Wenn man wirklich adipös ist, da laufen Mechanismen im Kopf auch ab. Die schaffen das nicht, das geht nicht anders.
Nein, da hat sie völlig.
Da ist eben zum Beispiel das Mounjaro eine Riesenhilfe und Unterstützung. Ja.
Sie haben oft dann entwickeln Resistenzen, das heißt Leptinresistenzen und einfach haben ein anderes Sättigungsgefühl, Heißhunger, die man nicht in den Griff kriegt. Ja, und das kann man halt damit dieser Teufelskreis, dann entwickeln sie Insulinresistenzen durch den Übergewicht, Diabetes neigen und das ist ein Teufelskreis, den kann man damit halt hervorragend durchbrechen.
Was geht und was nicht geht, ist eine ganz gute Überleitung. Wie sieht's denn aus mit der Sexualität und der Libido?
Ja, also heute sprechen wir eigentlich über die Perimenopause. Ja, da kannst du, also das ist ja eine Phase im Leben, wo der Zyklus eigentlich noch da ist, ja, wo quasi Östrogenspiegel gegen Mitte des Zyklus ansteigen, wo Östrogenspiegel vielleicht auch sehr, sehr hoch sind, wo vielleicht die Libido auch enorm ist, ja. Und ich kenne auch ganz viele Frauen in dem Alter, die eine hervorragende Sexualität haben. Ja, es war gerade heute in der New York Times ein Artikel dazu, dass die die Frauen, die jetzt so Mitte 40 sind, ja, dass die zum Teil eine hervorragende Sexualität haben, ja, weil die noch nicht so, also die Jüngeren, da wird die Sexualität ein bisschen verschlechtert, quasi durch das dauernde Hängen am Handy und Online-Medien und so weiter, und weil die alle mit Pornos quasi aufgewachsen sind, ja, das sind wir noch nicht, ja, das ist die These in diesem Artikel zumindest, ja. Und ich glaube auch eben, dass Frauen so Mitte 40, das ist die Zeit, wo man hervorragenden Sex haben kann. Einfach weil man, ja, besser weiß, was man will, ja, wie der Sex sein soll, auf den man Lust hat. Ich glaube, dass ganz oft Frauen, die einen Libido-Verlust haben, einfach auf den Sex, der ihnen geboten wird, keine Lust haben, ja, dass das oft ein Problem ist. Und dass das oft als Libido-Verlust quasi erlebt wird, ja, aber in Wahrheit will man halt das nicht, was da quasi jeden Tag einem vorgesetzt wird, oder was heißt jeden Tag, oder für wann auch immer halt, ja. Und der echte Libido-Verlust, der quasi ein Ausdruck des Mangels an Hormonen ist, ja, der zeigt sich eher erst später, würde ich sagen, also eher erst nach der Menopause, ja. Aber man kann natürlich sich auch die Hormone anschauen, und fallweise kann es schon sein, dass ein extrem niedriger Testosteronspiegel vielleicht auch ursächlich ist für einen Libido-Verlust. Aber das ist eher selten, und das, also da kann man einen Therapieversuch einmal starten. Aber oft funktioniert es eben eher auch darüber, dass man quasi intentional Sex hat, ja, und wenn der Sex gut ist, dann kriegt man auch Lust auf das, ja.
Das ist ein Thema. Man muss natürlich schon auch somatische Beschwerden, wenn Frauen immer trotzdem immer wieder viel Frauen, aber auch jüngere Frauen mit Libido-Störungen in der Praxis. Es ist nicht unbedingt eine Sache der Perimenopause, weil bei Frauen halt die Libido doch viel schichtig ist als bei Männern, ja. Und es ist schon, man muss aber schon noch an andere Dinge ausschließen. Zum Beispiel, man weiß, dass gewisse hormonelle Verhütungen auch einen Libido-Verlust machen können. Also wenn eine Frau eine Pille nimmt, dann kann es einfach den Testosteronspiegel binden, das wird gebunden, dann mehr im Blut. Und das kann schon Libido-Störungen machen. Es können auch manchmal Hormonspiralen, ja, auch kann auch Antidepressiva machen, Libidoverlust, Beta-Blocker, also es gibt schon Blutdruckmedikamente, also es gibt schon, man muss darüber nachdenken, also das ist schon auch ein Thema, also das muss man schon beachten, und dann muss man natürlich zuerst einmal, bevor man da jetzt große Sexualtherapie macht, Testosteron geben, erst überlegen, mal die Pille abzusetzen oder auf was anderes zu wechseln, also an diese Dinge muss man schon denken. Und es gibt ja verschiedene Arten von Libidoverlust, es gibt ja Frauen, die haben einen Libidoverlust, weil sie einfach nach der Menopause eine trockene Scheide haben und es ihnen beim Sex wehtut, dann ist das die Ursache des Libidoverlusts, und das kann man ganz gut ausgleichen.
Ich möchte jetzt noch einmal einen ganz kurzen Bogen zurückmachen zu den Blutungen und den Blutungsstörungen vor allem. Wie sieht es denn dabei aus?
Also es ist so, dass eben gerade in der Perimenopause manche Frauen zum Teil in der extremen Blutungen leiden können. Ja, also da kommen ganz oft Frauen, die sagen, also es geht gar nicht mehr, sie haben, also da blutet es unfassbar, oder auch wirklich mit Koagelabgängen und, ja. Natürlich muss man da zuallererst einmal frauenärztlich abklären, was da dahinter steckt. Zum Beispiel oft sind es auch Erkrankungen, die halt in dieser Altersphase öfter auftreten, wie zum Beispiel Myome. Das sind gutartige Tumore der Gebärmutter. Das haben ganz, ganz viele Frauen. Aber die können zum Beispiel solche Blutungsstörungen machen, ja. Oder eben auch diese Hormonschwankungen, wenn eben zum Teil das Östrogen extrem hoch ist oder so, dass die Schleimhaut sich da höher aufbaut und so weiter, ja. Und Blutungsstörungen kann man aber gut behandeln, je nach Ursache natürlich, ja. Also die Myome, gibt es verschiedene Formen, wie man die Myome auch behandeln kann, entweder medikamentös oder operativ. Und wenn es darum geht, dass eine Frau weniger blutet, ja, hat sie meist mehrere Optionen. Ja, zum Beispiel eine Hormonspirale kontrolliert sehr, sehr gut das Blutungsgeschehen. Also die stärkste Hormonspirale führt oft dazu, dass viele Frauen dann gar nicht mehr bluten oder deutlich leichter bluten. Ja. Und sie hat auch den Vorteil, dass angenommen, eine Frau ist dann schon so im Übergang zum Wechsel und braucht dann irgendwann einmal eine Hormonersatztherapie, falls Beschwerden auftreten, dann bietet diese Hormonspirale auch schon den Schutz für die Gebärmutterschleimhaut, den ich eingangs schon erwähnt habe, der einfach notwendig ist, wenn man Östrogen geben will. Also insofern, ich finde eine Hormonspirale in der Perimenopause Menopause hat viele Benefits für die Frau. Ja, man hat eine sichere Verhütung. Verhütung haben wir auch besprochen. Man darf sich nicht verlassen drauf, nur weil man eh schon auf die 50 zugeht, dass man sicher nicht mehr schwanger wird. Ja, also die Hormonspirale deckt halt eben auf verschiedenen Ebenen sehr gut viele Bedürfnisse ab. Dann gibt es eine Operation, die sogenannte Thermoablation. Das ist eine Operation, die wird bei uns ambulant durchgeführt. Da kommt man in der Früh nüchtern, 2 Stunden später geht man heim. Und da wird die Schleimhaut der Gebärmutter von innen einfach verödet. Und das sorgt dann in den allermeisten Fällen auch zu einer guten Blutungskontrolle. Da baut sich dann die Schleimhaut der Gebärmutter gar nicht mehr so auf. Ist aber kein Verhütungsmittel eigentlich. Also setzt man jetzt nicht zur Verhütung ein, aber das kann man eben auch machen, wenn sehr starke Blutungen bestehen. Ja. Im Akutfall kann man auch natürlich Medikamente einnehmen, die ein bisschen die Blutgerinnung fördern und dazu führen sollen, dass die Blutung nicht ganz so stark ist. Ja, das kennen wahrscheinlich auch viele Frauen. Die haben das wahrscheinlich schon einmal von ihrem Frauenarzt verschrieben bekommen, dieses Cyclocatron. Ja. Und dann gibt es natürlich andere Formen der hormonellen Behandlung, eben wie zum Beispiel eine Minipille oder auch eine kombinierte Pille. Die kontrollieren natürlich auch die Blutung.
Und bei der Hormonspirale gibt es da Ausschlussgründe, dass es jemand nicht verträgt oder nicht bekommen kann?
Gibt es, aber das sind selten. Also wenn eine Frau Brustkrebs gehabt hat, dann gibt man in der Regel keine Hormonspirale. Auch gibt es nämlich individuell immer Abwägungen, aber das ist nun mal so. Ja, gerade weil einfach das Hormon aktiv ist und Brustkrebs, wenn oft also einfach das nach einem Brustkrebs sollte man gar keine Hormone geben, vielleicht aus in gewissen Ausnahmesituationen, wenn es sehr lang her ist oder wenn man es nur lokal gibt oder ganz massiv Beschwerden hat. Das ist ein Ausschlusskriterium. Ja. Ausschlusskriterium ist, wenn man keine Hormonspirale einsetzen kann, weil die Gebärmutterhöhle durch Myome so deformiert ist, dass man es nicht einsetzen kann. Oder manche Frauen vertragen natürlich Hormonspiralen einfach auch nicht. Ich meine, da muss man einfach sagen, die kriegen halt wirklich Depressionen, Libidoverlust, muss man dann wieder rausnehmen. Aber es gibt so eine Breite von hormonellen Präparaten. Es gibt auch sehr gute, ganz neue Hormonpräparate, die den Wechselzyklus komplett ausschalten. Sogenannte GnRH-Antagonisten, die wirken direkt oben in der Hirnanhangsdrüse und stellen quasi auch die Produktion der Steuerungshormone völlig ruhig. Das ist gerade in den End-40ern zum Wechsel hin eine sehr gute Therapieoption. Die haben aber natürlich überhaupt keine Hormonproduktion und da ist aber auch gleich eine Hormonersatztherapie drinnen. Und das macht oft einen völligen Blutungsstopp. Ja, und das ist gerade bei Myomen und so, wo man nicht mehr operieren will oder muss, wenn man sagt, dann kommt die bald im Wechsel auf den wirklichen Segen. Also es gibt sehr tolle neue Ansätze auch.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge beim Let's Talk About Women and Health Podcast. Und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte abonnieren Sie unseren Podcast, dann werden Sie immer über die neuesten Updates informiert.